Hi und herzlich willkommen zur 7. Folge von Energielotse. Wir alle wissen Bescheid, beziehungsweise sollten Bescheid wissen. Das Klima erwärmt sich immer schneller. Und das führt unweigerlich dazu, dass auch die extremen Wetterereignisse zunehmen. Um dem Pariser Klimaschutzabkommen gerecht zu werden und unsere Klimaziele zu erreichen, gilt es, die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Dafür muss unsere Energieversorgung aber spätestens im Jahr 2035 vollständig auf erneuerbaren Energien basieren. Um diesen wirklich kurzen Zeithorizont überhaupt einhalten zu können, sind in naher Zukunft enorme Anstrengungen der Politik und Industrie erforderlich. Aber auch wir können etwas tun. Wir sind fast schon gefordert, wie ich finde. Jede und jeder Einzelne von uns.
Die Kraft, große Dinge zu entscheiden, kommt aus der ununterbrochenen Beobachtung der kleinen Dinge. Gerd Bucerius, deutscher Herausgeber und Verleger, Die Zeit.
Glaubt ihr, wir werden das Klimaziel 1,5 Grad erreichen?
Glaube ich nicht. Nicht so schnell auf jeden Fall. Das wird noch dauern.
Die Frage ist, wie schnell hat sich das Ganze alles aufgebaut sozusagen. Das heißt, man muss halt gucken, ob man auch in der Tat alles das, was man sozusagen auf schnellem Wege kaputt gemacht hat, auch auf schnellem Wege wieder lösen kann. Weil ich habe so das Gefühl, dass einfach das, was wir getan haben, sich so fest verankert hat, dass das wirklich schon länger braucht als jetzt. Was ist die Vorgabe? Was sagt man? Wie schnell sollten wir das schaffen? Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh. Ja. Glaube ich tatsächlich.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Warum gibt es eigentlich dieses Klimaziel? Kurz gesagt, die Energiewende ist notwendig, da fossile Brennstoffe zu Ende gehen. Wann dies genau der Fall sein wird, sagt uns aber niemand. Und ganz ehrlich, es kann uns auch niemand sagen, weil dazu keine fundierten Erkenntnisse vorliegen. Und es wäre auch echt kein erstrebendes Szenario, stellen wir uns mal vor, wenn wir wüssten, naja, ach, das Öl, das reicht noch locker so 300 bis 500 Jahre oder andersrum. Also welche Panik würde dann ausbrechen, wenn man sicher wüsste, dass es in 10 bis 20 Jahren kein Öl mehr geben würde? Stellt euch das mal vor. Und dann würde die Nachfrage nach erneuerbaren Energien, Elektroautos, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen oder Windkrafträdern nicht mehr zu decken sein. Also es gibt keine sicheren Prognosen. Wir brauchen andere Bezugsgrößen, zum Beispiel die globale Erwärmung. Die professionelle Wetteraufzeichnung in Deutschland begann im Jahr 1781. Seitdem wird das Wetter ununterbrochen aufgezeichnet. Aber einzelne Stationen zeichnen noch kein klares Bild der klimatologischen Entwicklung in einer Region oder gar weltweit. Eine einigermaßen verlässliche Zeitreihe der globalen Temperaturentwicklung existiert deshalb erst seit 1851. Also gerade einmal seit gut 170 Jahren, quasi mit Beginn der industriellen Revolution. Darüber hinaus wird auch vieles falsch dargestellt in Bezug auf das Klima und das Wetter. Ich definiere mal beide Begriffe wie in der Schule, der Vollständigkeit halber. Wetter nennt man das, was am Himmel und in der Luft um uns herum täglich geschieht. Die Wettervorhersage gilt immer nur kurzfristig, in der Regel so um die 3 Tage. Das Wetter ändert sich von Tag zu Tag, manchmal auch von Stunde zu Stunde. Mal schwankt es stärker, mal eben weniger stark. Das Klima ist wie das Wetter, nur eine Nummer größer. Wenn vom Klima gesprochen wird, ist oft ein Zeitraum von 30 Jahren gemeint. Um das Klima an einem Ort zu bestimmen, sammelt man täglich Wetterdaten über eine bestimmte Zeitspanne an. Aus solchen Temperatur- und Niederschlagswerten wird dann ein Durchschnitt errechnet. Für Berlin und an alle Berlinerinnen und Berliner da draußen, haltet euch jetzt fest, ergibt das zum Beispiel eine Durchschnittstemperatur von nur etwa 10 Grad. Aus diesen Klimadaten kann man Klimadiagramme erstellen, die einen kurzen Überblick über das Klima an einem Ort verschaffen. Wenn Meteorologen vom Klimawandel sprechen, geht es also um die langfristige Veränderung unseres Wetters. Das passiert nicht von heute auf morgen, sondern über Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Klima auf der Erde gewandelt. Es wird immer wärmer. Von 1970 bis 2017 ist die Temperatur auf der Erde im Schnitt um 1 Grad gestiegen. Ich weiß, manche Menschen behaupten, dass die globale Erwärmung nicht existiere, weil heutzutage immer wieder neue Kälterekorde aufgestellt werden oder weil es im Winter mal besonders viel schneit. Solche Behauptungen sind natürlich falsch, denn sie beziehen sich auf das Wetter, nicht auf das Klima. Also nehmt das gerne mit, wenn ihr das nächste Mal diskutiert. Schwankungen beim Wetter sind normal und werden immer wieder vorkommen. Und noch was. Ein paar kalte Tage, Wochen oder Monate können aber nicht 10 heiße Jahre ausgleichen. Ich glaube, so viel sollte klar sein. Das Klimaabkommen von Paris wurde am 12. Dezember 2015 auf der Weltklimakonferenz in der französischen Hauptstadt Paris beschlossen. Im Sinne der kurz zuvor verabschiedeten Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verpflichteten sich mit diesem Übereinkommen 195 Staaten, den Klimawandel einzudämmen und die Weltwirtschaft klimafreundlich umzugestalten. Die 3 Hauptziele des Abkommens sind in Artikel 2 festgehalten. Ich erläutere die kurz mal. Erstens, Beschränkung des Anstiegs der weltweiten Durchschnittstemperatur. Zweitens, Senkung der Emissionen und Anpassung an den Klimawandel. Und drittens, Lenkung von Finanzmitteln im Einklang mit den Klimaschutzzielen. Konkret heißt es in dem Abkommen, dass der weltweite Temperaturanstieg möglichst auf 1,5 Grad Celsius reduziert werden soll. Auf jeden Fall aber auf deutlich unter 2 Grad Celsius, das ist wichtig, im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts nicht mehr klimaschädliche Gase ausgestoßen werden, als der Atmosphäre durch sogenannte Kohlenstoffsenken, also etwa Wälder, entzogen werden. Diese Treibhausgasneutralität kann nur erreicht werden, wenn die Weltwirtschaft schnell und konsequent deutlich weniger Kohlenstoff freisetzt. Hier sprechen wir von Dekarbonisierung. Auch die Anpassungsfähigkeit der betroffenen Länder an ein verändertes Klima soll verbessert und die Länder sollen widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel werden. Voraussetzung hierfür? Eine milliardenschwere Umlenkung der globalen, staatlichen und privaten Finanzströme in nachhaltige Investitionen. Eines der langfristigen Ziele des Abkommens von Paris. Das Klimaabkommen regelt auch, dass Entwicklungsländer unterstützt werden bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen. Finanziell sowie durch Aufklärung, also Wissens- und Technologietransfer. Anders als das 2020 ausgelaufene Kyoto-Protokoll, das nur wenige Industriestaaten dazu verpflichtete, ihre Emissionen zu senken, bindet das Klimaabkommen von Paris alle Staaten der Erde mit ein. Sie haben sich völkerrechtlich verpflichtet, einen nationalen Klimabeitrag und konkrete Schritte zu seiner Umsetzung zu erarbeiten. Regelmäßig müssen die Staaten die Fortschritte ihrer Bemühungen berichten. Das Übereinkommen von Paris trat nach einem außergewöhnlich schnellen Ratifizierungsprozess im November 2016 in Kraft. Ende 2018 verabschiedete die Staatengemeinschaft ein umfassendes Regelwerk, das die Umsetzung des Übereinkommens im Detail festlegt. Zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens hat die Europäische Union 2019 den European Green Deal beschlossen. Bestimmt habt ihr davon schon mal gehört. Zu dem Thema gibt es natürlich noch mehr Infos, deshalb findet ihr in unserem Link in den Shownotes noch mehr Hintergründe zu dem Pariser Abkommen und dem Green Deal. Die Weltmeteorologieorganisation WMO hat einen neuen Klimabericht veröffentlicht und warnt erneut vor dem Überschreiten der 1,5 Grad Schwelle. Demnach können die Durchschnittstemperaturen schon in den nächsten 5 Jahren zeitweise die Marke von 1,5 Grad überschreiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies in den 5 Jahren mindestens einmal passiert, läge bei 50%. Der Wert von 1,5 Grad ist demnach ein Indikator für den Punkt, an dem die Klimaauswirkungen für den Menschen und den gesamten Planeten zunehmend schädlich werden. Die WMO unterfüttert diese Befunde mit aktualisierten Zahlenwerten. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Jahre zwischen 2022 und 2026 das wärmste Jahr seit Beginn moderner Wetteraufzeichnungen wird, gibt die WMO mit ganzen 93% an. Ebenfalls mit 93%iger Wahrscheinlichkeit wird der 5-Jahres-Durchschnitt für 2022 bis 2026 über dem Wert der letzten 5 Jahre von 2017 bis 2021 liegen. Aber wie kommen solche Prozentzahlen eigentlich zustande? Die aktuelle Prognose, dass wir in den nächsten 5 Jahren ein Jahr sehen werden, das im Durchschnitt 1,5 Grad globale Erwärmung erreicht oder überschreitet, beruht auf Klimamodellen, die solche Wahrscheinlichkeiten unter Berücksichtigung der vorhandenen Klimaschwankungen hinreichend genau berechnen können. Und diese Wahrscheinlichkeit beträgt 50%. Was diese Aussage bedeutet: Wir nähern uns bei der globalen Erwärmung in großer Geschwindigkeit dem Schwellenwert von 1,5 Grad.
So eine kurze Einschätzung von dir, dieses berühmte Klimaziel 1,5 Grad. Glaubst du, das wird erreicht?
Wenn wir so weitermachen, glaube ich es nicht. Okay. Wie wir jetzt weitermachen. Okay. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren. Da muss ein bisschen mehr die Pistole auf die Brust gesetzt werden.
Glaubst du, wir werden das Klimaziel 1,5 Grad erreichen?
Nein, ich glaube nicht.
Das war klar und deutlich. Vielen Dank.
Klären wir mal die Frage, was machen wir Deutschen?
Der menschengemachte Klimawandel ist die größte globale Herausforderung, vor der wir stehen. Eine Herausforderung, die für diese Bundesregierung von Tag 1 an höchste Priorität hatte und weiterhin hat. Bundeskanzler Olaf Scholz in der Regierungserklärung im Bundestag am 6. Juni 2024.
Deutschland ist dabei, sein Energiesystem umzubauen. Bis 2045 wollen wir klimaneutral wirtschaften. Die wichtigsten Ziele: Beibehaltung der Versorgungssicherheit, günstige Preise für Haushalte und Unternehmen sowie eine klimafreundliche Erzeugung ohne Atomkraft und fossile Energieträger. Es geht darum, unseren Wohlstand zu sichern, jetzt und in Zukunft. Das neue Energiesystem bildet die Grundlage für viele Investitionsentscheidungen, vom Netzausbau über die Errichtung von Windenergie und Photovoltaikanlagen bis zur Förderung von Wasserstoffprojekten. Aber wie funktioniert Deutschlands neues Energiesystem? Wir haben seit der ersten Folge immer mal wieder das Thema Energiewende aufgegriffen und verschiedene Aspekte dargestellt und erläutert, klar. Aber der Hintergrund, warum das ganze deutsche Energiesystem verändert oder transformiert werden muss, ist die Einhaltung der Klimaziele und des 1,5-Grad-Ziels. Das ist die Grundlage, auf der Entscheidungen getroffen werden. Da die Auswirkungen, insbesondere weltweit, ein Vielfaches mehr kosten würden als der Umbau. Wir sollten dies aber als Chance sehen und nicht als Pflicht. Wir als Privatmenschen können aktiv dazu beitragen und sogar davon profitieren. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich. Bis 2030 wird der Stromverbrauch deutlich ansteigen. Durch viele zukunftsfähige Innovationen wie E-Autos, strombasierte Heizsysteme und elektrifizierte Industrieprozesse wird der Strombedarf von 550 auf bis zu 750 Terawattstunden zulegen. 80% des Stromverbrauchs sollen aus erneuerbaren Energien gedeckt werden, statt aktuell rund der Hälfte. Das Ausbautempo hat sich bereits deutlich erhöht und diese Dynamik werden wir weiter steigern. Als Privatpersonen oder auch als Unternehmen solltet ihr eigentlich immer eine Photovoltaikanlage oder eine Balkonkraftanlage installieren, wenn die Voraussetzungen dafür stimmen. Zurück zum Pariser Klimaschutzabkommen und kommen wir mal zur Umsetzung. Wie geht das? Eine klare Linie. Verschiedene Hindernisse, die den Ausbau erneuerbarer Energien bisher blockierten oder verlangsamten, wurden aus dem Weg geräumt. So liegt der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie nun im überragenden öffentlichen Interesse. Das macht behördliche Entscheidungen viel einfacher und schneller. Höhere Ausschreibungsmengen für Wind- und Solarenergie sorgen für eine gesteigerte Investitionssicherheit. Zudem wurde der Netzausbau vereinfacht und die EEG-Umlage abgeschafft. Photovoltaik für alle. Photovoltaikanlagen sind ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft. Durch bessere finanzielle Beteiligung für Kommunen und höhere Vergütungen für Privatpersonen steigern wir die Nachfrage vor Ort. Und wir schaffen Bürokratie ab durch die Streichung der Umsatzsteuer auf private Photovoltaikanlagen und Vereinfachung für sogenannte Balkonkraftwerke. Wind an Land. Der Ausbau von Windenergie an Land geht dank verkürzter und vereinfachter Genehmigungsverfahren deutlich voran. Und auch die bereitgestellten Flächen nehmen zu. Bis 2027 sollen 1,4% der Fläche Deutschlands für Windenergie genutzt werden. Bis 2032 schon 2%. Zudem legen wir großen Wert auf die Stärkung von Bürgerenergiegesellschaften, die mit ihrem Engagement die Energiewende vor Ort voranbringen. Wind auf See. Und auch der Ausbau von Windenergie auf See nimmt Fahrt auf. Ein neuer Flächenentwicklungsplan ebnet den Weg zu einer Verdreifachung der installierten Leistung bis 2030. Vereinfachte Genehmigungsverfahren und eine beschleunigte Netzanbindung erleichtern den Ausbau zusätzlich.
Die Neigung der Menschen, kleine Dinge für wichtig zu halten, hat sehr viel Großes hervorgebracht. Georg Christoph Lichtenberg, deutscher Aphoristiker und Physiker.
Die Kraftwerke. Es gibt Phasen, in denen Wind und Sonne nicht ausreichen, um den Strombedarf zu decken. Dann sichern leistungsstarke Kraftwerke die Stromversorgung ab. Heute sind das noch Kohle- und Gaskraftwerke. In Zukunft werden es vor allem Wasserstoffkraftwerke sein. Sie verfeuern mit erneuerbaren Energien produzierten Wasserstoff immer dann, wenn zu wenig Wind und Solarstrom zur Verfügung steht. Wichtig ist, dass die Kraftwerkskapazitäten flexibel abrufbar sind. Sie bilden ein Sicherheitsnetz und garantieren eine verlässliche und gleichzeitig klimafreundliche Stromversorgung. Das Stromsystem muss in Deutschland ungefähr im Jahr 2035 weitgehend klimaneutral sein, damit alle übrigen Sektoren bis 2045 klimaneutral sein können. Das zeigen Szenarien der Internationalen Energieagentur. Der Stromsektor muss deshalb in sehr kurzer Zeit vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden und sich grundlegend verändern. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine wirklich große Chance für Deutschland. Aber warum baut die Bundesregierung aktuell dann neue Gaskraftwerke? Sie sollen als Notlösung dienen, falls den Erneuerbaren mal die Puste ausgeht. Wenn sie irgendwann sogar mit grünem Wasserstoff betrieben werden, wären sie sogar klimafreundlich. Ausstieg aus der Kohlekraft. Deutschland muss nämlich eigentlich aus der fossilen Energie aussteigen, um die eigenen Klimaschutzziele einzuhalten. Das Ziel, bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden. Die Stromerzeugung spielt dabei eine wichtige Rolle. Sie macht etwa ein Drittel der ausgestoßenen Treibhausgase aus. Der hohe Anteil der Stromerzeugung am Treibhausgasausstoß liegt an den fossilen Energieträgern. Sie erzeugen pro Kilowattstunde zigfach mehr Treibhausgase als erneuerbare Energien. Strom aus Kohle ist nochmal deutlich schädlicher für das Klima als Erdgas. Bis spätestens 2038, besser noch bis 2030, will Deutschland die Kohle loswerden. Erdgas ist jedoch ebenfalls klimaschädlich. Ist der Bau von Gaskraftwerken dann überhaupt gut? Indirekt schon. Der Grund liegt in der Natur der Erneuerbaren. Backup-Kraftwerke. Andere Kraftwerke können kurzfristig einspringen und Strom aus anderen Quellen erzeugen. Am besten eignen sich dafür eben die Gaskraftwerke. Atom und Kohle laufen zu wenig, als dass sich die Investitionen lohnen würden und lassen sich weniger spontan hoch und runter fahren. Durch die geringen Volllaststunden und hohen Anforderungen an eine flexible Betriebsführung scheiden aus heutiger Sicht Kern- und Kohlekraftwerke als Backup-Kapazitäten aus. Offen ist noch, wie viel Leistung in Form von Backup-Kraftwerken bereitstehen müsste, damit die Stromversorgung möglichst gut abgesichert ist. Die von der Bundesregierung angekündigten 10 Gigawatt liegen eher am unteren Ende der Szenarien, die Forschende hierfür berechnen. Knackpunkt Infrastruktur. Heute werden vor allem Windkraftanlagen in ihrer Leistung immer wieder reduziert oder sie werden ganz abgeschaltet, weil sie zu viel Strom produzieren. Das Netz ist nicht dafür ausgebaut, um ihn zu den Verbrauchern zu transportieren, also in die Haushalte und in die Industrie. Mit einer Wasserstoffwirtschaft ließe sich dieser überschüssige Strom speichern und über die Gasleitungen verteilen. Allerdings wird es noch dauern, bis die Infrastruktur dafür ausgelegt ist und Wasserstoff wird vor allem in der ersten Zeit voraussichtlich eher teuer sein. Forschende gehen davon aus, dass deshalb ein Großteil des benötigten Wasserstoffs importiert werden wird. Die geplanten Gaskraftwerke allein werden nicht ausreichen. Wichtig wird daneben auch sein, den Verbrauch flexibler zu gestalten und das deutsche und europäische Stromnetz auszubauen. Jan Wohland vom Department Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich sagt dazu:
Beispielsweise produzieren Solarpaneele in Spanien noch Strom, wenn in Deutschland die Sonne schon untergegangen ist. Und Solarpaneele in Griechenland produzieren bereits, wenn es in Deutschland noch dunkel ist.
Wie viele Kraftwerke braucht Deutschland künftig nicht? Die Bundesregierung hat sich nach langem Ringen auf eine Strategie zum Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken in Deutschland geeinigt. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner hätten die wesentlichen Elemente einer Kraftwerksstrategie sowie die Festlegung zu weiteren Vorhaben vereinbart. So heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Demnach soll die Kraftwerksstrategie den Rahmen schaffen für Investitionen in moderne, hochflexible und klimafreundliche Kraftwerke, die in der Lage sind, zukünftig mit Wasserstoff betrieben zu werden. Kurzfristig sollen neue Kraftwerkskapazitäten im Umfang von bis zu 4x 2,5 Gigawatt wasserstofffähige Gaskraftwerke ausgeschrieben werden. Die Förderungen sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden, einem Sondertopf des Bundes. Wie es aus Koalitionskreisen heißt, liegen die Kosten bei ungefähr 16 Milliarden Euro für die nächsten 20 Jahre. Was kann ich und vor allem was kannst du eigentlich tun, um die Energiewende und eventuell das 1,5-Grad-Ziel dennoch zu erreichen? Also notieren wir nochmal. Weniger Energie verbrauchen, ja gut, das ist klar. Und die eingesetzte Energie effizient nutzen. Sich beim Neukauf für für energiearme Geräte und sparsame Geräte entscheiden natürlich. Das Öko-Programm bei Waschmaschine oder Geschirrspüler nutzen. Wäsche aufhängen, statt sie in den Trockner zu stecken. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Photovoltaikanlage installieren oder eben ein Balkonkraftwerk, wenn ich das darf. Und natürlich, wenn möglich, das Fahrrad nehmen. Das ist auch viel gesünder. Oder gegebenenfalls ein Elektroauto oder einen Roller kaufen. Und dir fallen bestimmt auch noch mehr Punkte ein.
Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Afrikanisches Sprichwort.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer kannst du uns mit deinem Feedback erreichen unter info@energielotse-podcast.de. Und du kannst uns natürlich auch abonnieren oder bewerten. Vielen Dank dafür im Voraus. Und wir freuen uns sehr, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.